Wie nach jeder langen Friedensperiode ging auch bei der britischen Armee Wissen der Veteranen verloren. In den 25 Jahren des Oberbefehls von Wellington entwickelte sich sogar ein regelrechter Kult darum, möglichst nichts an der Armee zu ändern, die Napoleon besiegt hat. Es gibt keine Wehrpflicht und die britischen Regimenter werden in einem Rotationssystem in der Heimat oder in den Kolonien eingesetzt. Die Armee ist eingeteilt in Infanterie, Kavallerie, Artillerie und andere Dienste, wie in anderen Ländern auch. Anders als in anderen Ländern gibt es noch einen Gesamtoberbefehlshaber der Armee. Wenn man jetzt denken könnte, dass die britische Armee dadurch eine einheitliche Führung hat, muss man feststellen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Hat der Oberbefehlshaber irgendeine Befehlsgewalt über Hosen, Röcken und Kragen, so sind alle Wintermäntel seinem Einfluss entzogen. Kann er jeden Infanteristen 2 Patronentaschen tragen lassen, so kann er nicht eine einzige Muskete für ihn auftreiben. Wenn er alle seine Soldaten vom Kriegsgericht verurteilen und gründlich auspeitschen lassen kann, so kann er sie doch um keinen Zoll vorrücken lassen. Der Oberbefehlshaber hat lediglich das Kommando über Infanterie und Kavallerie. Artillerie und Pioniere werden dagegen vom Generalfeldzeugmeister befehligt. Der ist ein Relikt aus Zeiten, in denen Artillerie und Pioniere als Handwerker und nicht als Soldaten galten. Neben dem Oberbefehlshaber und dem Generalfeldzeugmeister gibt es noch 3 weitere ranghohe Amtsträger, die in den Betrieb der Armee eingreifen bzw. ihn behindern. Der Heeresminister bestimmt über die Finanzen des Heeres, aber das tut er nicht wirklich, denn neben ihm kontrolliert der Finanzminister all jene Finanzen, die nichts mit Waffen und Munition zu tun haben. Und dann gibt es noch einen Kriegsminister, der die Truppen auf den Kriegsschauplatz verlegt. Die Truppen Königin Victorias sehen bei der Parade fantastisch aus, sind aber weit davon entfernt, kriegsbereit zu sein. Der Streit um den Oberbefehl soll dadurch beigelegt werden, dass die 3 Kommandierenden ihre Planungen künftig gemeinsam durchführen. Ob das in der Praxis funktioniert, werden wir sehen. Die Kommunikation zwischen den beiden westlichen Befehlshabern ist trotz ihrer guten Kenntnisse der Sprache des anderen schwierig. Als sich ihre Schiffe treffen, ist der eine zu krank, um sein Bett zu verlassen, und der andere mit nur einem Arm nicht in der Lage, die Bordwand zu erklimmen. Ihr Austausch findet während der langen Schiffsfahrten deshalb nur über Mittelsmänner statt. Generell ist die Zusammenarbeit zwischen Briten und Franzosen eher unbefriedigend. Die meisten englischen Kommandeure sind in der Tradition der jahrhundertealten Feindschaft der beiden Nationen groß geworden. Sie haben entsprechende Ressentiments gegen ihre Alliierten. Wie die meisten Offiziere seines Alters hat Lord Raglan Probleme, die Franzosen als seine Verbündeten anzuerkennen und sagt regelmäßig »die Franzosen«, wenn er den russischen Feind meint. Der erste Lord der Admiralität Graham, der es für unnatürlich hält, an der Seite der Franzosen zu kämpfen, weigert sich, britische Schiffe für den Transport französischer Truppen einzusetzen.